Guten Abend. Danke, Tina, dass du da bist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend deinen Film zeigen konnten. Den Film habe ich selber erst vor 2 Jahren zum ersten Mal gesehen hier in Berlin. Und wir haben den Film auch inzwischen in Arles präsentiert im Rahmen der Ausstellung über die letzte Jahrzehnte der DDR. Es ist ein wunderbarer Film, der auch einen extrem präzisen und intimen Einblick in diese letzte Jahrzehnte der DDR vermittelt. Und der, finde ich, unglaublich viel vermittelt über die Gefühle einer Generation. Ich finde, man lernt viel mehr als in den meisten Beiträgen über Fakten oder historischen Entwicklungen über die Zeit. Also zum Anfang eine ganz einfache Frage. Der Film entsteht aus 400 Fotografien, meistens von dir, aus den Jahren zwischen 1983 und 89, das heißt zwischen deinen ersten Bildern als vielleicht selbstbewusste Fotografin und deiner Ausreise nach West-Berlin. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dein Archiv wieder zu öffnen und die wieder als Film zu veröffentlichen?
Ja, also hört man mich, ja?
Nein?
Ein bisschen näher mit dem Mikrofon. Eins, alle hören die nicht? Nee?
Ja, noch näher? Ah, jetzt, ne? Ja, seltsam, die Stimme so zu hören. Ja, ich habe das vorhin schon gesagt, eigentlich bin ich ganz froh, dass das jetzt über 30 Jahre her ist und ich selber auch mit so einem Abstand da drauf schauen kann. Das Material hat natürlich viele, viele, viele Jahre gelegen und im Prinzip habe ich schon in den 90er Jahren immer mal wieder diese Fotos angeschaut und hatte ein ganz eigentümliches Verhältnis dazu, weil die Zeit so drüber gegangen zu sein schien. Ne? Also es war im Grunde genommen fotografisch unmodern, war konfrontiert mit ganz anderen Strömungen. Ich musste mich in meine Funktion und meinen Job als Lehrende einfügen, habe unheimlich viel Neues gelernt und bin durch die Welt gereist, habe Fotoausstellungen gesehen, Kunstausstellungen gesehen und mich auch mit westeuropäischem Kunstkontext im weitesten Sinn beschäftigt. Und dann war das mal wie so ein Huckepack, dieses alte Leben, diese Fotos. Und trotzdem ist es ja auch ein Teil von mir, wo ich auch immer gemerkt habe, ich kann das gar nicht so abschneiden. Und ich habe dann lange überlegt und Versuche unternommen und habe immer schon so Layouts gemacht, verschiedene. Dann hing mal mein Atelier voll so mit Viererseiten, dann gab es mal so eine Idee so mit ganz viel weißer Fläche und Bildern und dann habe ich auch schon mal angefangen gehabt, so eher so die Idee zu haben, so wie Stränge zu nehmen und die so ineinander zu weben und nicht über Einzelbilder zu arbeiten, sondern auch so sequenzieller, also narrativer und dann ist wieder ganz viel Zeit vergangen und irgendwie gab es auch immer kein Geld und jetzt auch nicht so wahnsinniges Interesse von irgendwem, was mit den Fotos zu machen. Und dann blieb das eben liegen. Und Zeit vergeht ja schnell. Und 2010 wurde ich mal eingeladen zu einem Symposium nach Weimar. Da ging es um subversive Kunstproduktion in der DDR. Und ja, und dann habe ich so gedacht, naja, ich habe ja eigentlich so Dokumentationsmaterial, was wie damals so passiert ist, sowas habe ich gar nicht. Und einzelne Fotos jetzt so zu zeigen, wusste ich auch nicht. Und irgendwie kam mir dann die Idee, ich möchte so eine Art ungewöhnlichen Vortrag halten. Und dann habe ich vielleicht eine Woche lang mit meinem Material gesessen. Und dann da habe ich eigentlich den Grundstock oder eigentlich schon ziemlich diesen Film zusammengewebt. Ja, dann also das, was ich mal anfing mit diesen mit dieser Art von, es fängt ja ziemlich chronologisch an, also es ist jetzt keine ganz strenge Chronologie, aber im Grunde genommen geht es mit den ganz ersten Fotos los und es war auch immer die Idee, wenn ich das Material mir neu anschaue, dann nehme ich nicht nur die Fotos, die ich zu DDR-Zeiten auch schon ausgestellt habe, sondern auch gucke so links und rechts und nehme auch sogenanntes Knipsmaterial rein oder dokumentarisches Material mit rein. Also arbeite mit dem Material insgesamt und ist ja auch was anderes als Einzelbilder in einer Ausstellung. Und ja, und weil man beim Vortrag ja was erzählen muss, kam quasi diese Idee mit dieser Stimme dazu. Und ich habe das dann, das war ganz roh auch, und ich habe das dann da mitgenommen. Es war ein ganz großer Saal. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute ganz still waren und dass eine extreme Aufmerksamkeit da war und dass das irgendwie funktioniert hat. Und ich saß witzigerweise zwischen Thomas Heise, ein sehr von mir verehrter Dokumentarfilmer, auch aus der ehemaligen DDR, und einem Filmwissenschaftler. Und die haben mich im Grunde genommen ermutigt, das tatsächlich auch als Film zu sehen. Und es gibt ja auch dieses Genre vom Fotofilm. Und dann habe ich allerdings sehr, sehr lange überlegt, auch mit vielen Leuten noch gesprochen, ob ich das noch anders filmischer mache. Ja? Also ob man da blättert oder, also wie das klassisch, so einen klassischen Fotofilm, so mit Abfahren von Fotos, das wollte ich sowieso nicht machen. Oder dann hatte ich immer Probleme mit meiner Stimme und dachte, naja, vielleicht lasse ich es jemand anders lesen, eine Schauspielerin oder meine Tochter oder. Und habe auch eine Reihe von Versuchen unternommen und irgendwie bin ich dann so bei diesem Roughen eigentlich geblieben und jetzt bin ich auch ganz froh drüber. Aber das hat eine Zeit lang gedauert. Also, und so ist eigentlich zuerst der Film entstanden und dann das Buch erst, obwohl ich immer ein Buch machen wollte. Aber das mit dem Buch war schon ganz weg.
Das heißt, der Text wurde für den Vortrag schon geschrieben oder hast du dann...
Naja, ich habe quasi immer die Fotos angeguckt und habe, das ist ja so ein Voice-Over, ein, und das, was man mal so dieses Klicken hört, ne? Was ich drin gelassen habe, das ist immer dieses An und Aus vom Voice-Over. Und ich habe dann immer so eine kleine Sequenz irgendwie gehabt, bevor ich dann die nächste rangewebt habe und habe dann einfach aus dem Moment heraus des Erinnerns und dieser Fotos anschauen, manchmal ein paar Sätze aufgeschrieben, manchmal auch einfach nur gesprochen. Und dann habe ich später eigentlich dann nicht mehr versucht, es noch zu glätten, sondern wirklich das, was in diesem Moment, wo man die wieder sieht, die Bilder an Erinnerung kommt, so zu machen. Ich habe eher im Gegenteil noch versucht, dieses Fragmentarische dann noch zu verstärken. Also nicht zu schleifen im Sinne einer gewissen Professionalisierung oder Glättung, sondern eher so dieses fragmentarische, momenthafte dabei.
Ja, es ist tatsächlich einer der Strängen des Films, denke ich, dass diese Stimme, dieser Text mal sehr improvisiert wirkt, also wie eine spontane Reaktion zu den Bildern und mal sehr stringent bearbeitet und sehr poetisch auch. Diese Mischung finde ich wirklich...
Naja, mit der Stimme habe ich dann wirklich lange experimentiert. Habe dann auch... also Thomas Heise macht das ja in seinem wunderbaren Film Heimat ist ein Raum aus Zeit und bei früheren Filmen auch schon dieses Arbeiten mit seiner eigenen Stimme. Und Jonas Mekas ist noch so ein Hintergrund, der auch mit... der diese autobiografischen Filme alle gedreht hat, als er von Litauen dann in die Staaten kam. Und also den hatte ich in der Zeit auch ziemlich viel gesehen und das ist auch ein wichtiger Hintergrund oder Einfluss vielleicht, dass ich mich das auch getraut habe und der arbeitet auch immer so mit diesen Tönen, die dann noch so mit dieser Roughheit und was war jetzt, kam ich jetzt auf Jonas Mekas Stimme?
Zwischenform zwischen Spontaneität, Improvisierung und Improvisation.
Ach so, und dann genau. Und dann wollte ich erzählen, das ist ja komisch, ne? Man hört sich dann immer selber und je nach Tageszeit und Nachtzeit und was soll, und mir war das eigentlich immer so zu melancholisch und ich habe diese Melancholie irgendwie nicht rausgekriegt aus der Stimme und da musste ich mich wirklich dran gewöhnen, also also inzwischen kann ich das auch, aber man muss sich dann irgendwie davon wieder, ja, man muss dann so von außen auch drauf schauen. Ich habe viel versucht, ich habe in der Nacht gesessen, ich habe früh gesessen, ich habe mit Wein, ohne Wein, also dann hat mir jemand gesagt, ja, versuch das ganz früh am Morgen und irgendwie, also und dann merkt man das auch, wenn man so zu unterschiedlichen Tageszeiten spricht und also die Stimmlage verändert sich auch und man merkt es ja dann auch. Ne? Ich habe dann zum Beispiel noch überlegt, ob ich noch in so ein Tonstudio gehe und das auch noch vielleicht dann nochmal so schleifen lasse, aber das habe ich dann auch sein lassen, sodass man zum Teil auch hört, wenn die Stimme neu ansetzt, ne? Oder wenn es so, also weil die dann, das ist nicht einmal durchgesprochen. Da gab dann immer so Stückchen. Und dann hört man ja manchmal so andere Töne noch und das war dann eben der Versuch, also der Vortrag, der war die pure Stimme. Und dann habe ich versucht, das mit Hintergrundgeräuschen, die gerade auch da waren. Also das, ich wohne an den Gleisen, da hört man öfter Züge fahren, dann gibt es so einen Moment, da hat man Rasenmäher, da habe ich mal auf dem Land geschnitten. Und da hatte ich wirklich gerade Buna und dann kam dieser Rasenmäher und das hat dann irgendwie ganz gut gepasst so, manchmal so Wasserkocher oder irgendwann mal ein Telefon oder eine Glocke von draußen und manchmal ist es eben nur die Atmosphäre des stillen Raums, manchmal gibt es diese Hintergrundgeräusche und dann gibt es eben so ein ganz bisschen Sound, eher so Sound, nicht Musik, ne? Aber so eine Andeutung davon. Und das ist so ein bisschen parallel auch dieses Dokumentarische, was da ja drin steckt. Und gleichzeitig aber ist ja auch immer dieses Inszenieren oder dieses Spielen oder sich so einfinden in so einer bestimmten Atmosphäre und dann Fotos machen. Also dieses inszenatorische Moment auch mit dabei ist und in Spielfilmen oder natürlich auch in anderen Filmen wird ja immer so Musik benutzt und ja, dann gibt es so eine kleine Ebene, da taucht es immer mal so auf und dann ist es aber auch wieder weg. Also es ist nicht durchinstrumentiert oder so, ne? Und da habe ich auch lange dran gearbeitet, wie ich da so eine Waage finde.
Was wunderbar funktioniert, ist diese Trockenheit. Also die Stimme ist sehr sanft, aber der Text manchmal sehr trocken und widerspricht, indem die Bilder, die sehr sinnlich sind. Und das schafft so eine Melancholie, die die Atmosphäre des Films wunderbar reflektiert, finde ich. Ich wollte auch fragen, man sieht in dem Film natürlich eine autobiografische Dimension. Es geht auch um die Fotografie und wie du mit der Fotografie gelebt hast während dieser Zeit. Und zwar begleitet die Fotografie nicht einfach das Leben, sondern man hat das Gefühl, dass die Fotografie das Leben überhaupt ermöglicht, dass es ein Mittel war, um sich einen Freiraum zu schaffen und dass durch die Inszenierung, die ihr oder du für die Kamera gemacht hast, die Selbsterfindung auch möglich war. War es klar für dich von Anfang an oder hast du das auch entdeckt, als du die Bilder
Ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil ich habe ja komplett als Autodidaktin angefangen, mit dem Fotoapparat umzugehen und habe mich im Vorfeld ja gar nicht in dem Sinne mit Fotografie beschäftigt gehabt, also oder mit fotografischer Praxis oder jetzt so Bild oder Fotobände gesehen. Also ich war ganz allgemein, damals erzähle ich ja in dem Film Geschichtsstudentin und habe dann in dem Fach auch Kunstgeschichte studiert und ich habe viel gelesen und hatte eigentlich irgendwie wollte gerne was Poetisches machen und ich konnte nicht zeichnen und irgendwie so zu überlegen, wie kann man sich überhaupt ausdrücken und irgendwie alle haben irgendwas gemacht im Prenzlauer Berg, habe ja da auch so in diesem Kreis von Lebenskünstlern und man hatte ja viel Zeit, ne? Also, und dann kam das mit dem Fotoapparat und obwohl als Kind habe ich schon auch mal ein Fotoapparat gehabt, aber so wie viele, ne? Und dann hat mir irgendein Freund gezeigt, wie man einen Film entwickelt und ab da habe ich angefangen zu fotografieren. Das ging dann einfach so und habe dann die Leute in meinem Umfeld, mich selber, ohne auch erstmal irgendwie was damit zu wollen, aber das hat mir dann auch total Spaß gemacht, in der Dunkelkammer zu sein. Das war wie so ein Rückzugsort, das hat mich total fasziniert, da habe ich ganz viel Radio gehört, Musik gehört, dieses Wasser, das hatte irgend so was Beruhigendes, so wie so im Mutterleib vielleicht, ja? So eine ganz kleine Dunkelkammer in der Küche und dann habe ich, glaube ich, das gespürt, dass da dass die Fotografie so ein Potenzial hat, dass man so in so einer Parallelwelt geht damit, ne? Und ich habe von Anfang an eben dann auch dieses Inszenieren, dass man da was erzeugen kann und dass da ich ja meistens tatsächlich auch Menschen fotografiert habe und auch so eine Nähe gesucht habe und dass man so eine Atmosphäre erzeugt und diese Atmosphäre, die ich da erzeugen konnte, die fand ich schöner als das, was ich in meinem Studium da machen musste oder wenn ich auf die Straße ging. Und insofern ist das dann zu so einer Art Lebenspraxis geworden, dass man sich trifft und fotografiert.
So ist der Film nicht nur eine Chronik einer Zeit, aber auch die Erzählung der Entstehung einer Fotografin, finde ich. Man kann wirklich die Entwicklung also vom ersten Satz, wo du doch erzählt, dass du Studentin in Kunstgeschichte, Film, Geschichte, Wissenschaft, Kunstgeschichte bist. Und am Ende verändern sich auch die Bilder und du analysierst auch, wie deine Bildsprache
sich ja, das ist vielleicht Jahre ganz, entwickelt hast. Ganz interessant, ich habe in der Zeit eine Diplomarbeit geschrieben über die Zeit, Erster Weltkrieg, Novemberrevolution, also wie ich finde, eine ganz wichtige Zeit, auch kunstmäßig, weil ja da diese ganzen Ismen entstanden sind, Dadaismus, Surrealismus, also das hat mich schon alles sehr interessiert und damit habe ich mich auch beschäftigt, habe das aber natürlich nicht in Beziehung jetzt zu meinen fotografischen Anfängen dargebracht, aber wenn ich heute auf die Bilder schaue, dann denke ich schon, dass, also ich habe damals so Kunstzeitschriften, darüber hatte ich dann meine Diplomarbeit geschrieben, die Aktion. Franz Pfemfert, der das rausgegeben hat, der war Anarchist und später in der Emigration hatte der mit seiner Frau auch ein Porträtstudio. Der hat die ganzen Expressionisten sehr viel Figürliches, ne? Diese Körper, diese Gesichter. Und da war auch so eine Mischung aus Gedichten, politischen Texten und Grafiken in dieser Zeitschrift und ich habe immer ganz alleine in einer Bibliothek gesessen und irgendwie mich mit diesem Material beschäftigt und das war schon so zeitgleich auch mit dem Fotografieren und ich denke, da gibt es schon auch einen Zusammenhang und dann war ich ja auch eine Zeit lang politisch aktiv in so einer Gruppe, die hieß Frauen für den Frieden. Da ist jetzt mein nächstes Buch, oder das ist jetzt auch gerade erschienen bei Spektor. Da erzähle ich da eine Geschichte über ein Foto, was hier, also das Foto taucht nicht hier auf, aber der Zusammenhang auch ganz am Anfang. Du kannst ja mal gucken, wo diese Frauen übers Feld gehen. Hier, genau, diese hier. Und da ging es ja auch in dieser Zeit, sollte ein Wehrdienstgesetz für Frauen erlassen werden in der DDR und das war eine Horrorvorstellung. Also auch wir mussten ja damals auch in diese Zivilverteidigungslager und gab ja immer noch so diese ganze Spannung und auch diese Angst mit diesem Kalten Krieg und diese Frauengruppe, die hatte sich gegen Militarismus und auch wie die Kinder bei uns erzogen worden sind und so weiter, also haben da Aktionen gemacht und da habe ich mich irgendwie verbunden gefühlt. Und das waren ja auch Themen, die alle sozusagen aus diesem Ersten Weltkrieg heraus, wo die alle erstmal noch mit in diese Kriegsbegeisterung mitgezogen sind und dann gemerkt haben, was da los ist. Und dann über diese ganzen Körper auch immer, das ging es ja auch immer, ja. Und ich glaube, daher kommt das irgendwie, weil ich auch immer, ich werde ja immer gefragt, warum sind die alle nackt, ne? Das ist so die klassische Frage. Und ich habe mich das damals überhaupt, glaube ich, gar nicht gefragt. Das ist so entstanden, denke ich auch, aus, also, dass man so pur oder so Blöße oder Verletzlichkeit auch als Widerstandsgeste, so habe ich das, glaube ich, gesehen. Und habe mich auch immer dagegen verwehrt, so im Zusammenhang mit Aktfotografie ausgestellt zu werden. Wie ich überhaupt ganz große Schwierigkeiten hatte, mich auch als Fotografin zu sehen. Ich war ja Autodidaktin und ich konnte dann zwar entwickeln und habe auch sehr viel Zeit eben in der Dunkelkammer und aber ich hatte halt diese Praktika und da konnte man ja jetzt so wahnsinnig viel Raffiniertes technisch gar nicht machen, ne? Und jetzt zu begreifen, wie ein Objektiv funktioniert. Und wir hatten immer großes Problem mit der tiefen Schärfe, weil die Objektive nicht so gut justiert waren. Und ja, aber dann in der Dunkelkammer zu stehen und zu wedeln und ich wollte die dann auch immer relativ hart haben, die Fotos und also diese Gestaltungsmöglichkeit dann auch und die Arbeit am Bild, das ist dann relativ schnell gekommen, dass ich dann ziemlich klare Vorstellungen hatte, dass ich oft so mit angeschnittenen Köpfen arbeite oder mit Bildschrägen und dann gab es eine Zeit lang, da spielt der Raum noch eine große Rolle im Hintergrund und die Protagonistinnen dann immer so in diesem Bildraum agieren und dann sieht man ja, und ich beschreibe das ja auch, wie ich so immer stärker rangegangen bin und wie ich das dann entdeckt habe, auch mit den Nahsichten und wie die Körperteile dann auch so fremd werden. Das hat mich halt fasziniert, ne?
Es ist ein sehr großes Konvolut. Die Fotos wurden damals wahrscheinlich nicht alle abgezogen, oder? Hast du sie damals alle produziert?
Ich habe hier eigentlich nur das Material verwendet, was ich damals auch abgezogen habe. Also ich habe mich für das Buch nicht neu in die Dunkelkammer gestellt, nee.
Und manche,
aber es sind halt kleine Fotos, manche von denen sind später größer vergrößert worden und hingen auch in Ausstellung, aber viele waren halt einfach das, ja, so tagebuchartiges Dokumentationsmaterial, mhm, meines Lebens und ein paar, also bei der Buna-Serie erzähle ich ja, wie die entstanden ist, dass ich eigentlich die Arbeit, also die Maler porträtieren sollte und dass das so eine investigative Geste von mir war, weil ich im Grunde genommen die Umweltverschmutzung im Buna aufdecken wollte. Das ist vielleicht diese eine dokumentarische Strecke, wo ich so das verlasse, was ich sonst immer gemacht habe und diese Punks und also da hatte ich eben dann tatsächlich auch mal einen Auftrag, gab so einen Rockmusikprofessor an der Humboldt-Uni, da habe ich Fans fotografiert und im Zusammenhang von Flüstern und Schreien, dass das auch, ja, wenn man so will, Auftrag oder Jobfotografie war, aber da hat sich das total verbunden, weil ich ja aus den Kreisen, in denen ich da auch war, im Prenzlauer Berg, also ich habe ja auf so einem Hof gewohnt in der Färbeliner Straße. Und waren drei Punkbands, unter anderem eben Feeling B, da waren die noch ganz klein, die eben heute bei Rammstein spielen und total berühmt geworden sind, ne? Von denen habe ich auch die ersten Fotos gemacht. Die habe ich leider aber irgendwie immer hergegeben für irgendwelche Veröffentlichungen, so als es um Prenzlauer Berg und Musikszene, und die habe ich nicht mehr.
Es gab also damals schon Veröffentlichungen und du sprach früher von Entwerter oder, eine illegale Zeitschrift aus der Zeit. Das war das erste Mal, deine erste Veröffentlichung. Mhm.
Ja, genau. Also dieser Entwerter oder diese Zeitschrift, wo eben auch, das ist auch so ähnlich wie eben damals diese Parallele, wo ich gerade sage, zur der Aktion und Franz Fempfert, ne? Das waren dann diese Samistar-Zeitschriften oder Mappenwerke waren das so. wo auch Gedichte und Texte und eben auch immer wieder Fotos oder Grafiken gemacht worden sind. Also was man so vervielfältigen konnte, hat man halt 30 Fotos von einem Motiv gemacht oder von zweien und die kamen dann in diese Mappen. Und dann ist das so getourt oder hatte das so einen bestimmten Kreis. Und das hat dann jemand in die Hände bekommen. Da gab es diese Galerie in Treptow, Kreiskulturhaus Treptow, gab es auch Jazzmusik hinten, war auch großer Jazzfan, bin ich immer noch. Und da war die erste Ausstellung dann, also schon eigentlich 85. Also ich hatte noch gar nicht viel fotografiert und bekam dann gleich die Ehre, da so eine Ausstellung zu machen. Und es hat mir auch so total Spaß gemacht. Dann habe ich auch schon angefangen, Bilder eben untereinander und nebeneinander und die Bildbezüge und wie kriegt man so assoziative Erzählstrecken hin. Das war so der erste Versuch. Und dann kam das ja mit dem Fernstudium und Arno Fischer, was ich hier auch erzähle. Und vielleicht sind ja hier auch einige dabei, die Arno Fischer auch noch kennen. Das war halt jemand, der mich machen lassen hat. Ne? Ich hatte mich dann entschieden, als ich das mit diesem Studium, mit diesem Geschichtsstudium, diesem Unsäglichen da irgendwie über die Bühne gebracht hatte und auch eine Möglichkeit, und naja, dieses wahnsinnige Glück, in den Künstlerverband aufgenommen worden zu sein, denke ich mir heute immer noch, ne, dass ich Roger Melis und Uli Wüst habe ich das zu verdanken. Ne? Und wir waren ja damals diese Gruppe Sven Marquardt, Robert Paris, Jörg Knöfel und ich, Jörg lebt nicht mehr. Und dass die uns vier da reingenommen haben, ja, also den Superpunk Sven, Jörg, der nannte sich ja später Jörg der Knöfel, jemand, der auch vollkommen aus allen Rastern rausgefallen ist, mich mit diesem politisch-oppositionellen Hintergrund, das war schon eine Rettung, weil da hatten wir ja dann diese Möglichkeit, einfach freiberuflich auch zu arbeiten. Sonst wurde man ja so kriminalisiert. Und ich habe dann auch Leute angestellt, die ansonsten, also die sich nicht in das System integrieren konnten. Der eine, wo ich da erzähle, dieser Jakob, der dann wieder verschwunden ist. Ne?
Mhm. Ich finde es auch interessant, was du also gerade erwähnt hast mit den Hängungs, also dass die, also diese Fotografien existieren jetzt als Film, aber es gibt auch ein Buch, was kam, also der Film kam zuerst und das Buch.
Also dieser Filmentwurf kam zuerst und genau, wie kam dann das Buch zustande? Also dann hatte ich doch endlich jemanden gefunden, der gerne mal ein Buch mit mir machen wollte. Das war dann der Fotohof in Salzburg und mit denen ich da auch schon länger Kontakt hatte. Die haben ja so eine Edition und ein bisschen Geld beantragt und selber natürlich was reingesteckt. Und die haben mir dann mit den Scans auch geholfen. Also weil es ist ja ziemlich viel Material zu scannen gewesen. Und die haben den Film auch gesehen und fanden das auch gut. Und dann haben wir da so zusammengesessen. Und dann haben wir zusammen irgendwie diese Idee gehabt, dass wir jetzt nicht so ein klassisches Fotobuch machen, sondern ein Buch zum Film. Und ich finde nach wie vor, dass das eben die beste Entscheidung war, mit dem Material umzugehen. Und dann gab es so ein Vorbild von Godard, der hat im Grunde genommen auch mal so ein Buch gemacht, wo jede Filmeinstellung eine Seite ist.
Histoire du cinéma.
Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Und es gab immer mal wieder auch diese Nähe zur Nouvelle Vogue. Und das Lustige ist, als wir jetzt in Arles waren, haben wir ja den Dominique Payas wieder getroffen, Jahre später, der damals das französische Kulturzentrum in Ost-Berlin geleitet hat. Und da gab es immer mal wieder französische Filme zu sehen. Und war ja auch die erste Ausstellung von Cartier-Bresson damals da. Und da sind ja auch immer alle hingerannt, ne? Und es ist immer wieder so diese Nähe zu diesem französischen Film. Und ich fand es jetzt auch, als wir in Arles waren, dass gerade die Franzosen da so drauf gestanden sind. Ne? Das hat zum Teil auch was damit zu tun. Das habe ich also immer wieder gehört und auch bestätigt bekommen. Und zum Beispiel, dass hier die Farbe Orange ist bei den Untertiteln. Also das, was ich im Film spreche, ist ja im Buch quasi so wie ein Untertitel im Film. Ne? Also dass es schon so aussieht wie Filmstills auch. Kannst du mal so ein bisschen blättern. Und wo ich nichts spreche, gibt es eben keine Schrift. Und also das haben wir dann auch so Zeitschriften oder so Druckmaterial aus dieser Zeit entnommen. Deshalb kamen wir auf die Farbe Orange. Und dann noch die Entscheidung, das auf Offset zu drucken. Also ganz einfach, ja. Also kein Duplex und so, dass. Also die Prints sehen natürlich schon anders aus, aber dass es nochmal so eine Übersetzung ist, die als Geste auch etwas macht, was in den Bildern auch drin steckt. Also es ist eine ganz bewusste, auch künstlerische Entscheidung gewesen, das so zu drucken. Dann eben diesen schwarzen Bildrahmen so ein bisschen größer zu machen. Das war sozusagen, dass ich immer auch mit schwarzem Rand vergrößert habe. Das war Arno-Schule natürlich. Ne? Also, dass man sozusagen immer zeigen wollte, man hat auch in diesem Ausschnitt gesehen. Ne? Das hat man ja später nicht mehr so gemacht, aber das, also auch wenn das nur Arbeitsprints waren, das war immer so und ich hätte niemals ein Foto angeschnitten. Da war ich dann ganz...
Kommt auch von Henri Cartier-Bresson.
Genau, ganz genau. Also. Und vielleicht auch dieses Vorherrschen vom Querformat. Ne? Also einerseits ist es ja so mehr dieser Blick, wie wir schauen, auch vielleicht mehr so ein filmischer Blick, weil die ganzen letzten Jahre ja dieses Hochformat und dieses Ausschneiden, aber es findet sich tatsächlich in meinen ganzen alten Negativen ganz selten mal ein Hochformat, wirklich ganz selten. Also im Prinzip habe ich immer nur mit einer Kamera und einem Normalobjektiv oder höchstens 35er fotografiert, aber sonst nichts.
Und nur schwarz-weiß.
Und nur schwarz, naja, ja. Es gab dann einmal während des Fotostudiums, mussten wir auch, waren wir im Wolfen und haben da auch ein paar, gibt so ein paar ganz wenige Farbfotos auch, weil das haben wir dann auch so ein bisschen gelernt, wie man das entwickelt. Aber dazu hatte ich ja gar nicht jetzt auch, das hat ja nur Matthias Hoch dann gemacht, ne? Der eben anfing schon zu DDR-Zeiten mit Farbe
Schröter,
zu arbeiten.
Erasmus Schröter.
Ja.
Und also zu dem Film und zum Buch gibt es natürlich auch die Ausstellungsabzüge. Du stellst jetzt häufig diese Fotografien, es ist keine Serie in sich, aber in den Ausstellungen allein oder zusammen mit dem Film. Wie machst du dann die Auswähle? Wie erzählst du noch eine andere Geschichte oder ein Kapitel der Geschichte durch?
Es gibt jetzt ganz verschiedene Formate, sagen wir mal, mit diesem Material umzugehen. Sowas wie heute, das ist wie so eine Art Filmvorführung ist. Das war für mich übrigens auch ein schönes Erlebnis, als ich dich das erste Mal hatte, mit Menschen zusammen das zu gucken, weil es ja was ganz anderes als im Ausstellungszusammenhang, wo man so rein und raus geht und wo es nicht so wie im Kino, ne, das gemeinsame Anfang und Ende ist. Und das ist das eine. Und dann installativere Varianten, je nachdem, wenn es in Gruppenausstellungen möglich ist, habe ich das schon am liebsten. Es ist auch wirklich eine abgeschlossene Kabine, das hast du ja auch in Aal so gemacht und auch sehr schön, weil da war der Film so in der Mitte der Ausstellung, ne? Gab so einen Kabuff und die Hängung war ja auch sehr intim, man konnte so durchgehen durch die Ausstellung und war immer sehr dicht an den Bildern dran und du hast auch sehr viel kleinere Formate ausgewählt und auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf DDR-Fotografie und so mir sehr vertraute Fotos gab und für mich war das so toll, ja, also dass dann hingen die Fotos von Sven und von Jörg und von Robert und also es war so wie so ein Zurückkommen, ne, also oder irgendwie so ein Stückchen zu Hause, was es nicht mehr gibt, ne?
Es gab sogar ein Porträt von dir, ein unscharfes Porträt von
ja genau, also wir hatten uns teilweise ja auch gegenseitig fotografiert und Ja, und dann eben mit den Fotos dazu. Das war dann im Haus am Kleistpark das erste Mal die Frage oder die Bitte, das auch mit Fotos noch auszustellen. Und also jetzt einfach nur so eine Reihe zu nehmen und jetzt, das habe ich noch nicht gemacht oder jetzt auch noch nicht so viel altes Material neu vergrößert oder so. Da habe ich einfach aus das Archiv angeguckt und versucht, sowas zu komprimieren und auch nochmal in der Hängung etwas zu machen und auch wieder neu zusammenzufügen. Also immer eigentlich, wenn ich mit meinem alten Material arbeite, ist es immer eine Arbeit, die das Datum von damals trägt oder das Jahr und von heute, weil es immer nochmal so ein Neuumgang ist und eine Neukontextualisierung oder was ich damals auch nicht so gemacht hätte vielleicht, ne? Und da habe ich diese Buna-Bilder ausgewählt, da ging es um Innen und Außen und wie ich dann was kombiniere. Und manchmal kommen dann auch Bilder mit rein, die sind vielleicht nicht im Film. Und das ist wie so ein, immer mal wieder, wenn so Anfragen kommen, gehe ich immer wieder in das Archiv und benutze das nochmal neu.
Ist das jetzt ein geschlossenes Konvolut-Archiv oder gibt es noch Bilder aus der Zeit, die nicht im Film sind und die... du noch zeigen würdest.
Ja, es gibt schon, also klar gibt es auch Bilder.
Aber die du zeigen würdest.
Sicher, also sicher gibt es noch. Aber es ist, sage ich mal, das Archiv ist nicht riesig. Ich meine, das 84 bis 89, das sind ein paar Jahre, ne? Und es ist relativ kompakt und wie gesagt, ich habe mich ja nicht so sehr als klassische Fotografin definiert, ja. Also das ist, was es ist und das ist, im Grunde genommen findet man das ja immer mal wieder bei Künstlern. Also jemand wie Raul Hausmann hat 2 oder 3 Jahre, 30, 31, 32, 33, gibt es wunderbare Fotos von dem und der hat eine, also ne, das ist, oder Wohls oder, also viele in den 20er Jahren haben über so ein paar Jahre so ein bestimmtes fotografisches Werk. Also es hätte für mich auch nicht gestimmt, hätte ich dann nach der Wende, da war das ja alles weg, ne? Also das Lebensumfeld war weg, dieses Lebensgefühl, was sich da drin niederschlägt, gab es nicht mehr, es gab einen völligen Bruch und die Leute waren alle verteilt, die Biografien gingen auseinander, das hätte man so gar nicht weiterführen können.
Der Film jenseits der autobiografischen Dimension oder der historischen Dimension ist auch als Objekt, finde ich, ganz einzigartig und also an der Schnittstelle von Dokumentation und Tagebuch und Gedicht. Hast du, weil man, Diaporama, man denkt an viele andere Beispiele, aber ich finde den Film besonders reich in Form und auch in Arles wurde ich öfters gefragt, ob der Film nochmal gezeigt worden, werden würde und ich wollte dich noch fragen, ob du vorhattest, einen DVD zu machen, weil ich finde es wirklich als Objekt, Kunstobjekt.
Ja, klar, muss man überlegen, wichtig, wer das produziert und wie das vertrieben werden würde und so. Also möglich ist es schon.
Ist das eine Form, die du später nochmal, also die du nochmal bearbeiten würdest?
Für Film interessiere ich mich ja schon länger und ich arbeite ja ganz gerne in einer Mischung der Medien, Fotografie, Text und Video, also da bestimmte Schnittstellen zu finden und das auszuloten, das ist schon Teil meiner Arbeit auch oder meiner künstlerischen Praxis oder auch in der Lehre. Und ich bin ja auch nicht die erste Fotografin, die eben auch eine Affinität zum Bewegtbild hat. Und dadurch, dass heute das auch so einfach möglich ist, weil die Technik ja auch immer einfacher zu handeln ist, also ist dieser Schritt, glaube ich, jetzt von der Fotografie zum Bewegtbild oder zur Videokamera nicht so groß und insofern arbeite ich in diesem Zusammenhang schon auch weiter.
Auch mit Musik war es von Anfang an klar für dich,
dass du auch Musik... Nee, mit der Musik, das war gar nicht klar hier. Nee, also ich habe ja auch so Dokumentarfilmfreunde der älteren Schule und eben sehr pur, also im Dokumentarischen zu sein, finde ich auch gut, und jetzt so Filme so voll zu stopfen. Ich bin ja nicht diese Generation, die wie jetzt, mit diesem ganzen Samplen und obwohl auf der Biennale waren tolle Videoarbeiten mit Bild und Ton und aber darüber habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, mit Musik zum Beispiel zu arbeiten.
Aber ne? Hier hast du
Musik. Hier habe ich das gemacht, ja. Und das habe ich mich dann eben getraut, weil ich das irgendwie dann doch auch gut fand, so ganz sparsam. Ne? Mhm.
Ich weiß nicht, ob wir noch mehr Zeit haben oder vielleicht wollt ihr in das Publikum noch...
Jemand eine Frage?
Ich hätte eine Frage, und zwar zu dem Format der Ihrer Bilder. Das Buchformat folgt Ihren Originalabzügen oder sind die verkleinert oder vergrößert worden?
Es gibt, die Originalabzüge sind zum Teil größer oder kleiner, man muss sich ja für ein Buchformat entscheiden.
Aha, das ist standardisiertes Buchformat, also nicht jetzt von
der Größe. Nein, nicht standardisiert, da kann man sich ja entscheiden, ne?
Ja, gut,
also welche Größe und wir haben uns halt, sage ich mal so, für diese Größe, was so einem vielleicht 18x24 Print nahe kommt, ne?
Ja,
also
ja.
Was ich damals sozusagen so auch als Arbeitsprint Format hatte.
Und Sie sprachen auch von Vergrößerung, die also über das, sagen wir mal hier, Buchformat, gezeigte Format rausgeht in Ausstellungen, die Sie hatten. Wie groß hält so ein, nicht technisch, sondern inhaltlich, so ein Bild bei Ihnen das aus? Also wie groß gehen Sie mit, sagen wir mal, in welcher Größe? Wo es dann sich ganz verändert letztendlich dann auch.
Naja, es gibt einmal so ein Format, was ich häufiger benutzt habe, oder am Anfang, das war nicht größer als 24x30 und dann bis 50x60. Ne? Und das hat sich damals natürlich auch, die Fotopapiere, die Schalen und so, also jetzt so Riesengroßvergrößerungen oder so, habe ich nicht gemacht. Und auch heute, wenn ich manchmal neu, also es gab dann eben schon immer mal wieder Ausstellungen, wo ich neue Fotowände zusammengestellt habe. Und dann habe ich auch immer mit diesen Formaten gespielt und habe auch mein altes Fotopapier noch aufgebraucht und auch die Schlieren oder also den Grauton mit in Kauf genommen. Also so, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht.
Ich habe noch eine Frage. Meine erste Frage geht an dich, Tina. In einem Film sagst du, dass es eine Ausstellung gab vor der Wende. Und meine Frage ist, wie du damit umgegangen bist. Hast du versucht, mehr Ausstellungen zu haben vor der Wende? Wie bist du damit umgegangen, deine Sammlung an Bildern, die du produziert hast, dort auszustellen? Und dann geht die zweite Frage an Sonja, wie du die Arbeit von Tina ausgewählt hast für die Ausstellung Restless Bodies in Aal.
Also Ausstellungsmöglichkeiten in der DDR. Na, es gab ja eben diese Fotoszene, diese DDR-Fotoszene, die war klein, die war überschaubar und die kannte ich ja alle dann recht bald. Und dann gab es so ein paar Galerien und dann wurde man halt angefragt. Da habe ich selber gar nichts getan dafür eigentlich. Ne? Und ich glaube, mir war eigentlich das Arbeiten wichtiger als das Ausstellen. Also so dadurch, dass es ja auch gar keinen Kunstmarkt gab oder irgendwas, war das alles noch nicht so in den Überlegungen drin und ein paar Ausstellungsmöglichkeiten gab es. Was schwieriger war, war eigentlich die Beruf, also die Frage, was will man eigentlich werden? Also, oder wohin damit, ne? Und das konnte ich nicht wiederum. Ich konnte mich nicht so einrichten, Naja, also so wie Sibylle und Arno, die haben ja irgendwie schon ein sehr eigenes und auch spannendes Leben gehabt, aber das war so ein Lebensentwurf oder also zumindest damals auch in meinem Alter und so, das war nichts. Ne? Also irgendwie wollte ich immer weg. Und ich habe mich wirklich auch, also mich hat es auch wirklich krank gemacht. Also dieses Gefühl, es bewegt sich nichts. So ein unglaubliches Stagnationsgefühl. Und ich frage mich heute auch immer wieder, wie eigenartig das ist, dass man sowas mal erlebt hat und wie die Welt sich nochmal so total verändert hat. Also wenn ich mir das heute vorstelle und da in diese Zeit damals zurückgucke, komme ich mir immer ein bisschen vor wie, weiß nicht, jetzt wie früher, wenn die Leute vom Krieg geredet haben oder so.
Ja, ich hatte auch noch eine Frage. Hier, links.
Sonja war noch
als Frage beantworten. In der Ausstellung, die ich in Arl, also für Arl kuratiert habe, wollte ich jetzt kein Panorama der ostdeutschen Fotografie vorstellen, sondern wirklich ein paar Künstler durch den aus dem Gesichtspunkt der, sagen wir mal, der Repräsentation des Körpers als Widerstandsmedium oder Waffe sogar. Ich habe schnell bemerkt, dass die Selbstrepräsentation des Selbst oder die Selbsterfindung durch Inszenierung, durch Verkleidungen oder Auskleidung sehr prägnant war bei der Jugend in der Zeit, und das war natürlich also in Tinas Film besonders prägend. Und außerdem fand ich, dass für ein französisches Publikum es extrem interessant wäre, über die Realität dieser Zeit zu erfahren. Und im Film von Tina, wie gesagt, gibt es so viele Informationen, die nicht als Informationen oder nicht als Fakten vermittelt werden, sondern so eng verbunden sind mit deinem Leben. Und das erfährt man alles. Und das bricht auch ein bisschen das sehr einfache Bild, das man haben kann über das Leben der Zeit. Und das war für mich also sehr, sehr wichtig, dass der Film dort gezeigt ist. Und ich muss sagen, dass die Leute unglaublich positiv reagiert haben. Ich bekomme ständig E-Mails von Leuten, die fragen mich, wo kann man den Film wiedersehen und so weiter. Also,
ja, was ich eigentlich noch interessant finde, also um ein bisschen mehr zu hören über deinen Dozent, also du bist Dozentin auch in Leipzig an der Kunstakademie seit langer, 20 Jahre, oder? Mhm. Ja. Und wie nimmst du eigentlich deine eigene Arbeit, dein Archiv, deine Arbeit, also mit in deinen Unterricht?
Also meine eigene Arbeit nehme ich so gut wie gar nicht mit in den Unterricht, sondern ich nehme die Fragestellungen, die sich für mich stellen, mit in den Unterricht, sagen wir mal so. Ja? Das Fragestellung an das Medium Fotografie, was es kann und was mich interessiert. Und das ist ja ein weit größeres Feld als das, in dem ich jetzt selbst arbeite. Und ich sehe das Lehren tatsächlich auch als einen eigenen Beruf an. Ne? Also nicht, also das ist noch auch nochmal, also einerseits bin ich natürlich als Künstlerin damit verbunden, aber auf der anderen Seite erfordert es sehr viel anderes auch. Und natürlich versammeln sich um mich herum Studierende, die sich in einem Themenfeld befinden, was mich auch latent interessiert. Aber es hat sich ja auch ganz viel verändert. Ne? Also ja, also und natürlich das Thema Körper, Porträt, Autobiografie, wie sich Autobiografie und Gesellschaft miteinander verbinden. Die Suche nach Identität, also ich habe ja auch eine ganze Reihe von Studierenden aus anderen Ländern, die auch eine Migrationserfahrung haben, auch osteuropäische Länder und natürlich jetzt auch aus Irak zum Beispiel, aber wo so Brüche eine Rolle spielen. Und und im Moment finde ich es total spannend, weil ja auch in der Kunst viel passiert und so eine gewisse Coolness auch so aufbricht. Und also man auch an jüngeren Künstlergruppierungen, also wo auch wieder Fragen gestellt werden und Themen aufkommen, die was mit Solidarität zu tun haben, die was mit Lebensentwürfen zu tun haben, die vielleicht auch, also wo sich die Unsicherheit, die jetzt in der Gesellschaft da ist, auch wieder, also auch wieder ausdrücken möchte in anderen Feldern, weil Kunst funktioniert ja in dem Sinne auch seismografisch. Und also insofern, glaube ich, verbindet sich meine ganze Wahrnehmung, und Fotografie hat was mit Wahrnehmung zu tun, aber auch viele andere Felder, also das nehme ich natürlich alles mit rein in die Lehre.
Hat jemand anders noch? Ja, da ganz hinter.
Ja, hallo. Hallo. Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal zurückzugehen, würdest du dann anders fotografieren?
Ich glaube, das kann man ganz schwer beantworten, ja. Also ich weiß ja, dass ich jetzt so nicht mehr fotografieren könnte, ne? Das ist ja die Tina von damals, und man hat ja nur diesen einen Zeitraum und kann ja nicht zurückgehen, ja, also das ist hypothetisch, ja.
Warte mal. Ich gebe dir das Mikro.
Können Sie sagen, ob Sie mehr Ihre früheren Sachen oder späteren Sachen besser finden? Weil ich meine, manchmal kommen ja auch so Stile wieder in der Mode oder keine Ahnung was, dass man denkt, das am Anfang war aber richtig gut. Oder eher dann so, das Abstraktere fand ich besser.
Das kann ich so auch nicht sagen. Also, ich weiß, dass hier etwas drinsteckt, ja, eben wie gesagt, weil man es auch so nicht wiederholen kann, oder ich nicht so wiederholen kann, ja. Aber das hat jetzt nichts mit gut oder besser zu tun, es ist oder schlechter zu tun. Das ist halt, so denke ich auch nicht. Naja, ich habe ja schon am Anfang erzählt, eine Zeit lang war ich komplett verunsichert, ja. Da kam ich in den 90er Jahren, war ich gerade ausgereist, und dann habe ich diese riesengroßen Bilder von Thomas Ruff gesehen und stand immer davor und dachte, boah, das ist jetzt die neue Fotografie, und überhaupt und sowas kannst du ja gar nicht. Und diese Materialschlachten, diese großen Bilder, diese Schärfe, das war mir natürlich alles total fremd, und dann habe ich das alles auch erstmal aufgesogen, diese extreme Dominanz der Becherschule, dass die Fotografie als großes, stilles Bild, die sich auch dann an der Malerei reibt, das war ja eine ganze Zeit auch im Kunstkontext so ein Credo. Und ich bin jetzt ganz froh drüber, dass ein anderer Umgang mit Material, also dass Archive so wichtig geworden sind, dass also mich interessiert im Grunde genommen auch also Fotografie in einem ganz breiten Sinn als Bildgeschichte, als also in den verschiedenen sozialen Zusammenhängen also ich meine, manchmal wünschte ich mir oder oft wünsche ich mir, dass ich neben meiner Arbeit als Lehrende mehr Zeit hätte, ne? Weil das, wie gesagt, ein eigener Beruf ist und mich extrem beschäftigt. Und ich ja mit der Bildproduktion meiner Studierenden, das ist eine tolle Arbeit, ja, die auch nochmal was macht natürlich mit einem. Das hätte ich mir ja auch nicht so gedacht. Also ich habe auch nicht damals gedacht oder den Wunsch gehabt, ich möchte jetzt unbedingt Professorin werden. War eine Entwicklung, die zu einer bestimmten Zeit das hervorgebracht hat. Und Ja, und das ist ein anderer Zusammenhang, natürlich ein komplett anderer Zusammenhang als damals. Und eine Zeit lang war mir das auch, ja, und ich merke eben so bestimmte Fragestellungen oder bestimmte Lebensgefühle oder, also bei den Leuten, die heute so alt sind wie ich damals, als ich das gemacht habe, da gibt es ja durchaus auch Parallelen, auch wenn das vor 30 Jahren war, ne? Und dann, ja.
Hallo. Also ich würde fragen, was bedeutet zu fotografieren unter der Stasi-Kontrolle? Also so körperliche, nackige Menschen und diese jugendliche Interesse so, und dieser Stress von ständig unter der Kontrolle zu sein. Sie meinte auch in der Film in einem Moment, dass die Stasi stand an die Tür. Mhm. Und das, was bedeutet das? So, nehme ich meine Filmrolle sofort weg, stecke ich die weg, weil die so etwas voll Wertvolles ist? Oder was ist die Reaktion und wie sie ist damit umgegangen, mit dieser Stress und Kontrolle damals?
Also als damals die Stasi vor der Tür stand, da wollten die mich eigentlich oder haben mich auch abgeholt, weil es um so eine Demonstration ging, wo sie dachten, die nehmen an der Demonstration teil, einkassiert haben. Und dann haben die früh um 6 an der Tür gestanden oder wann es war und uns da sozusagen zugeführt und verhört auch. Da hatten die kein Interesse an Fotomaterial. Aber das ist so schwer, weil das also was das gemacht hat mit einem trotzig, also da kam ganz viel Trotz so, ne? Und also ich fahre im Moment zum Beispiel gerne in die Türkei und habe türkische Freunde oder Freundinnen, die so ein ganz unbedingtes Lebensgefühl haben. Und da finde ich noch viel stranger etwas wieder, was ich kenne aus den 80er Jahren. Also so ein, also sowas ziemlich Hartes auch, so in der Lebensrealität, ne? Oder so auch auf Reaktion, als Reaktion. Mir war auch einiges ziemlich egal. Und andererseits muss ich sagen, ich habe großes Glück gehabt auch, ne? Also es gibt ja Leute ich habe auch Freunde, die gar keine Ausbildung machen durften, die keinen Künstlerverband hatten. Also so in diesem Kunstbereich gab es ja noch so eine gewisse Liberalität, ne? Und dass ich da ein Riesenglück hatte. Und was ich vorhin auch gesagt habe, und diese Nacktheit, das war auch sowas Trotziges irgendwie, ne? Und sowas Widerständisches in dem Moment. Und es gab ja dann auch dieses, davon handelt im Grunde genommen dieses andere Buch, was ich jetzt gemacht habe, über ein Bild, was mich nackt zeigt mit einem schwarzen Balken auf den Augen, was in die Hände der Stasi geraten ist und die Zirkulation dieses Bildes und also diese ganze Geschichte will ich jetzt gar nicht erzählen, aber da ist dieses Thema nochmal ganz speziell eines der Themen von diesem Buch, von dieser Arbeit.
Nochmal. Achso. Nur ganz kurz, also ich finde die Frage, fand ich super, auch wenn man denkt, dass es hypothetisch ist, aber manchmal frage ich mich, was habe ich eigentlich an dem Bild, was hätte ich vielleicht anders machen können oder an der Situation heute zurückdenken, deswegen fand ich die Frage eigentlich ganz gut und meine Frage an euch ist, möchtet ihr oder plant ihr weiter zusammenzuarbeiten? Ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen. Ihr könnt sie ja.
Ich würde mal sagen, ja.
Natürlich sehr gerne. Der Film wird nächste Woche auch in Paris gezeigt. Und Ich wollte reagieren, wenn du erzählt hast über die Türkei, weil der Film die Ausstellung sollte eigentlich nach Arl auch nach China reisen. Es gibt eine Partnerschaft zwischen die Rencontre d'Arl und ein Festival in Xianmen. Und ich war am Anfang ein bisschen überrascht, dass sie die Ausstellung dort übernehmen wollten. Aber ich habe die Leute auch mehrmals getroffen, die Ausstellung mit den Veranstaltern besucht und sie meinten, kein Problem, vielleicht ein paar Aktfotografien, ein paar Aktbilder sollten wir rausnehmen, aber sonst. Aber letztendlich hat sich die Zensur doch gegen die Ausstellung entschieden. Natürlich ohne irgendwelchen Grund zu nennen. Ich fand das zum Anfang, war ich natürlich enttäuscht und viele Fotografen haben sich darauf gefreut, nach China zu reisen. Aber dann dachte ich, es ist unglaublich, dass diese Bilder immer noch diese Stärke haben. Die provozieren immer noch so. Und ich fand das natürlich dramatisch, aber auch natürlich spannend.
Ich hätte eine Frage an die Kuratorin und an die Veranstalter. Und bevor ich falsch verstanden werde, erstmal, also es war eine gute Arbeit, eine wichtige Arbeit, sie berührt und sie ist wichtig. Was mich interessiert ist, woher kommt im Augenblick dieser unglaubliche Hype der Ostfotografie? Wir sehen permanent Ostfotografen aus dieser Zeit. Ist das eine Antwort oder so ein bisschen die Rache an der Düsseldorfer Schule? Das klang ja gerade schon mal an. Oder an der Essener oder an der Bielefelder oder was auch immer. Oder hätte das einfach nur zu tun mit 30 Jahre, 25 Jahre, ich weiß nicht, wie viele Jubiläen wir jetzt inzwischen gefeiert haben, was den Mauerfall betrifft. Also mir persönlich, wir haben auch gerade gehört, nächstes Mal kommt Ute Mahler. Also das ist schon ein unglaublicher Schwerpunkt. Also es fällt mir jedenfalls als Westdeutschen auf und als einer, der aus dem westdeutschen Kontext kommt, dass wir permanent irgendwie jetzt Ostfotografen haben, die gehypt werden, die gezeigt werden, die Ausstellungen, die irgendwie immer wieder auch mit dem gleichen Thema zu tun haben. Also nochmal, gute Arbeit. Also ich möchte jetzt, es geht nicht darum, diese Arbeit zu kritisieren, sondern es geht einfach nur grundsätzlich um diese Frage.
Also ich bin keine Deutsche und positioniere mich also auch nicht in diesem Bildstreit zwischen West und Osten.
Nee, es ist kein Streit.
Persönlich bin ich vor 5 Jahren in Berlin angekommen, habe einen Film zuerst mal gesehen und war ganz erstaunt, dass ich von den drei, also es handelte sich um Ostfotografien, du kennst den Film bestimmt auch von über Helga Paris, Sibylle Bergemann und Gundula Schulze-Eldowi, und ich kannte diese Namen überhaupt nicht. Und also es gibt vieles, was ich nicht kenne, und deshalb bin ich nach Frankreich zurückgegangen, habe ein bisschen gefragt an den Kuratoren und so, und tatsächlich war diese Fotografie sehr wenig bekannt. Und da dachte ich einfach, es sind tolle Werke. Da habe ich auch weiter recherchiert, bin sehr schnell an Tina Bara und auch anderen gekommen. Und woran es liegt, dass diese Fotografie so lange nicht international gezeigt worden ist, liegt, also es gibt wahrscheinlich viele Erklärungen.
Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass sie international nicht gezeigt wurde? Das weiß Tina vielleicht besser, aber ja.
In Frankreich gab es 87 und 88 3 kleine Ausstellungen in Arles. Und in 90 natürlich eine sehr große Ausstellung, die nur 3 Tage gedauert hat in der Villette mit vielen ostdeutschen Künstlern. Und seitdem fast nichts. Also es ist wirklich unglaublich, wenn man denkt, wie reich diese Szene ist. Also warum es so viel Zeit genommen hat, weiß ich. Also könnte man.
Man könnte einfach nur kennenlernen. Vielleicht wollen wir uns einfach nur kennenlernen. Das kann doch sein, oder?
Tina, möchtest du noch was sagen dazu?
Ich bin jetzt auch gar nicht so direkt angesprochen und ich mache auch keine Ausstellungen, aber Es gab natürlich wirklich eine lange Zeit, da hat das alles niemanden interessiert. Und natürlich hängt das mit diesen Jahreszahlen zusammen. Und im nächsten Jahr ist das auch wieder ganz anders. Und ich stelle ja jetzt auch nicht nur im Zusammenhang mit Fotoausstellungen aus. Und das natürlich zu so einem Jubiläumsjahr, jeder irgendwie was zur Mauer macht und zum Thema, das ist ja, das ist irgendwie so, dann gibt es Gelder und es gibt aber auch viele Leute, die sich dann auch wirklich interessieren. Hier sind viele Leute, ich war neulich bei der Ausstellungseröffnung von Helga Paris, wo 2000 Leute waren, unglaublich beeindruckend, ja, und da ist eben auch so ein Interesse und so ein Hunger da und den gab es lange Jahre lang nicht.
Also im Namen des Fototreffteams, hoffe ich, kann ich nur sagen, also danke Wolfgang für die Frage. Ja, und danke Sonja und danke Tina, dass ihr hier seid. Und danke Tina, dass du deine Arbeit vorgestellt hast. Wir haben die Arbeit in Aal gesehen und nicht aus dem Grund entschieden, die Arbeit hier vorzustellen, weil dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall ist, sondern weil uns die Arbeit sehr gut gefallen hat. Und ich kann doppelt nur bestätigen, also das, was du, Tina, gesagt hast, einmal, dass es klar, im nächsten Jahr ist es wahrscheinlich was anderes. Dann werden weniger Ausstellungen über Fotoarbeiten aus der Wendezeit gezeigt oder und. Dass es vielleicht auch daran liegt, dass viele Arbeiten sehr lange in der Schublade gelegen haben oder liegen mussten. Und ich persönlich finde, dass es wichtig ist, sie auch zu zeigen. Und vielleicht ist es ja Zufall, dass es 30 Jahre Mauerfall ist, aber ich finde das eine großartige Arbeit. Und ich würde sie auch gerne im nächsten Jahr immer wieder zeigen. Also es liegt nicht an diesem Jahr. So. Also abschließend, also ich muss jetzt für Vanja sagen, dass wir jetzt zum Abschluss kommen müssen. Und falls es noch eine dringende Frage gibt, eine letzte Frage, ja, und dann kommen wir zum Abschluss.
Meine Frage wäre, wofür waren die Bilder von der Umweltverschmutzung und wann wurden die dann das erste Mal gezeigt, also von den Fabriken?
Also das erste Mal gezeigt wurden die, da habe ich sogar einen Farbfilm fotografiert und daraus hatte ich mal ein Tableau gemacht und der war tatsächlich auf einer Kunstausstellung relativ kurz nach der Wende, auch im Zusammenhang, erinnere ich mich noch, mit Plastik von Trag Wendisch. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe ja eine ganz kleine redaktionelle Zeit auch gehabt, wo ich für ein paar Magazine gearbeitet habe und dann wurde das erste Mal im Zeitmagazin abgedruckt. Dann habe ich sie aber eigentlich ich habe die jetzt nur für den Film quasi in diese Erzählung reingewoben.
Aber erst nach der Wende?
Ja.
Und die wurden nicht zerstört, die Kamera wurde weggenommen, aber die Bilder wurden nicht zerstört?
Ja, seltsamerweise nicht. Die Filme konnte ich irgendwie retten. Hm? Also ich durfte nicht weiter fotografieren.
Ich wollte fragen, ob ihr, wart ihr denn glücklich trotz der schwierigen Umstände oder wart ihr unglücklich? Ja? Weil ich bin fast im gleichen Alter und bin in Polen aufgewachsen und das war auch schwer, aber wir waren glücklich. Ja. Das würde mich interessieren als letzte Frage.
Also aufgewachsen bin ich in einer deutsch-polnischen Grenzstadt übrigens, in Guben, Wilhelm-Pietstadt-Guben, an der Oder-Neiße-Friedensgrenze. Also das Polnische war mir immer sehr vertraut, also auch. Und aber diesen Ort, an dem ich aufgewachsen bin, der hat mich lange Jahre lang also auch wirklich immer noch begleitet und ist, glaube ich, auch Teil, ich sag mal, so einer eines kollektiven Unwohlseins, ja, also weil wie mit den Kriegsspuren umgegangen wurde und wie wir aufgewachsen sind in den 60er Jahren, da war ich nicht glücklich. Also im Nachhinein auch. Und natürlich habe ich mir Momente des Glücks geschaffen, ne? Und das ist ja, wie ist es mit dem Glück? Also Glück ist ja ohnehin etwas, was nur eine Sache von Momenten ist. Aber so das Grundlebensgefühl, also gerade auch durch dieses Geschichtsstudium und durch diesen ideologischen Druck auch, ne, das hat mich schon ziemlich unglücklich gemacht, muss ich sagen. Und trotzdem gibt es natürlich dieses Trotzdem immer, ne? Gibt es ja diese Momente dieses Glücks auch, ne? Oder dieser Kraft, die man auch, wenn man jung ist, überhaupt entwickelt, auch in einer Kraft gegen etwas. Das haben ja dann später immer viele gesagt, dass eine gewisse Intensität natürlich auch so ein, also Druck und Gegendruck, das sind ja immer so, das hat natürlich auch eine Energie entstehen lassen, aber die war nicht nur positiv.
Okay, na, vielen Dank. Tina und Sonja.